Jazz Time. Mit Johann Kneiss.
Sehr herzlich willkommen im und aus dem Klangtheater im Funkhaus in Wien. Ich begrüße Sie zu einem Abend mit dem Pianisten Joel Diller. Viel gibt es zu sagen über seine Musik. Er hat aber vorgeschlagen, dass wir am Anfang die Musik sprechen lassen. Wir hören ein Stück namens Glüht, das Geläut. Vielen Dank, Joel Diller, für diese Einführung. Ein Geläut, aber auf den Saiten des Bösendorfer Pianinos hier im Klangtheater. Ich habe mich gerade gefragt beim Zuhören, wie hört man diese Musik, wenn man nicht sieht, also wie wenn man es im Radio hört, wenn man nicht sieht, was das Publikum hier sieht, das Klavier ist offen. Und es sind da auch zwischen den Saiten sind so bunte Knöpfe. Das Klavier ist präpariert, wie man sagt.
Ja, ich glaube, man hört die Musik ganz anders, wenn man sie nicht sieht. Wenn man zuschaut, hat man natürlich eben den optischen Aspekt. Man hat eine Erwartung, man sieht ein Klavier da stehen, man hat eine Erwartung, wie das jetzt klingen wird, ist vielleicht überrascht, wenn es dann anders klingt. Dieser Effekt fällt weg, wenn man jetzt rein zuhört, zum Beispiel übers Radio. Dafür kann man sich, glaube ich, viel eher Bildern überlassen, die entstehen. Und das ist etwas, was mir immer sehr wichtig ist, so Bilder oder Geschichten zu erzählen, so kleine Klanggeschichten, kleine Tongeschichten. Und das ist, glaube ich, viel mehr möglich, wenn man einfach nur Klang hat und jetzt sich gar nicht der Frage gegenübersteht, wo kommt dieser Klang her, wie wird er produziert, ist das ein Klavier, sind das elektronische Klänge, sind das Glockenklänge. Diese Frage stellt sich nicht und das ist eigentlich auch eine Haltung, die ich noch mag, dass man einfach sich wie in einem Hörspiel so dem Kopfkino überlassen kann. Und genau, also ich glaube, es ist nicht nötig, unbedingt zu sehen, was ich mache.
Ganz kurze Vorstellung. Jul Diller hat in Luzern und dann in Basel studiert, ist vor ein paar Jahren nach Österreich gewechselt, langsam immer mehr in Wien tätig und sesshaft geworden. Inzwischen, glaube ich, ihr Hauptstandort. Aber nach wie vor sind sie in beiden Ländern aktiv. Und sie kommen aus den Bergen. Das ist nicht unwichtig.
Ja, ich glaube, das ist schon prägend. Also ich bin im Kanton Obwalden aufgewachsen. Das ist ein Bergkanton, so ein schöner See in der Mitte, umrandet von einer Bergkette. Man ist da wirklich ein bisschen umarmt von Bergen. Darum ist es auch ein bisschen so eine kleine heile Welt für sich, dieser Kanton Obwalden. Und gerade in meinem Soloprojekt habe ich mich schon viel mit der Frage beschäftigt, inwiefern mich das geprägt hat, dort aufzuwachsen, weil ich überzeugt bin, dass die Klänge, mit denen man umgeben ist in der Kindheit, dass die einem auch irgendwie prägen. Und gerade wenn man Musik macht, fragt man sich natürlich, was waren das für Klänge, was ist das, was macht das aus, diese Landschaft dort, was sind so die typischen Klangerinnerungen, die ich habe, und das habe ich irgendwie versucht einfließen zu lassen in dieses Solo-Projekt.
Sie haben vor kurzem ein Album veröffentlicht, auf das wir später vielleicht noch genauer zu sprechen kommen, aber das ist eben eine solche Klangforschung, wo Sie auch Bezug nehmen auf das, was Sie geprägt hat, wie Sie sagen. Sie schreiben auch darüber, klingt fast poetisch, dass die, was Sie alles gehört haben als Kind. Die Sägen, die Motorsägen.
Genau, also die Motorsägen sind das weniger poetische Element daran. Aber die sind eben auch Teil davon. Und das möchte ich dann auch nicht verstecken oder so. Was, glaube ich, also das Zentrale, was mir auch jetzt immer wieder auffällt, wenn ich in die Heimat zurückreise, dann ist es die Stille. Also es ist wirklich, wenn ich so aus dem Zug steige, ist es das Erste, gerade so im Vergleich zu Wien, was mir auffällt, ist, wie unglaublich ruhig das ist. Und das ist ein großes Privileg eigentlich, wenn man an einem stillen Ort aufwachsen kann, weil dann jeder Klang auch irgendwie seine Bedeutung bekommt. Man muss nicht zuerst Stille schaffen, um etwas zu hören, sondern die Stille ist schon da und darum fallen dann so prägnante Klänge wie zum Beispiel die Kirchenglocken, die ich merke, die ja, waren irgendwie sehr prägend, die stechen dann sehr heraus. Aber was dann eben vielen Forstarbeitern oder Bauern nicht bewusst ist, auch eine Motorsäge füllt dann, kann das ganze Tal füllen, oder ein Laubbläser kann das ganze Tal füllen oder ein Helikopter, der über das Tal fliegt. Und das gehört dann alles dazu. Also ich möchte auch nicht eine heile romantische Welt aufbauen und sagen, meine Klangwelt sind nur die schönen Klänge und nur die romantischen, heilen Klänge, sondern ich finde, es sollte irgendwie alles Platz haben und auch Krach Platz haben und auch Dissonanzen Platz haben.
Also nicht nur der Bach, der murmelt und das Summen der Bienen und
genau.
Alles, was man hört. Da sind wir wieder beim Geläut zu Beginn. Die Glocken haben Sie schon erwähnt. Die spielen eine Rolle in manchen Ihrer Kompositionen, auch in einem Stück, das wir jetzt als nächstes hören.
Genau, das heißt Glockengesang und ist einerseits inspiriert von einem Projekt, einer Klangperformance, auf die wir vielleicht später noch eingehen. Es ist aber eben generell inspiriert von dem Geläut. Ein Geläut ist ja immer ein Mehrfachklingen von mehreren Glocken gleichzeitig. Und das ist auch, hat man nicht nur bei den Kirchen, das hat man zum Beispiel auch bei dem Trinkle. Das ist ein Brauch, ich weiß nicht, ob es ein Äquivalent in Österreich gibt, aber immer so in der am 6. Dezember, das ist Nikolaus, also Samichlaus-Zeit, da gehen dann die Leute in Obwalden, also auch die Kinder in der Schule haben wir das immer gemacht, mit so kleinen und größeren Glocken umgehängt durchs ganze Dorf. Und das sind wirklich so ganze Glockenorchester, also so hunderte von Glocken, die gleichzeitig klingen. Und das gibt dann wie so einen Gesamtklang, so irgendein, ja, irgendwie eine Kakophonie, aber irgendwie eben auch ein Gesang. Und darum heißt das Stück eben Glockengesang.
Thank you.
Ja, vielen Dank. Wieder ein wenig geheimnisvoll, wie da eigentlich dieser Klang entstanden ist. Jul Diller hat mit einer Art Stift hantiert an den Seiten, mit einem Motor auf dem Bau. Da.
Genau, es handelt sich um so kleine Mini-Vibratoren, und die ich dann direkt auf den Seiten spiele, die mit Magneten präpariert sind. Und so entsteht dann so diese Klangfläche, wo man eben gar keinen Anschlag mehr hört, sondern eigentlich nur noch so, ja, eine Art Glockenorchester. Und wir müssen vielleicht noch kurz auflösen, was wir davor gehört haben. Das war eigentlich ein kleines Missverständnis mit der Technik, aber ich fand es gar nicht so schlecht, dass es jetzt davor kam. Das war die quasi eine Ursprungsversion, oder man könnte auch sagen eine Originalversion dieses Stücks. Und zwar war das auf echten Kirchenglocken gespielt. Also das war eine Klangperformance, die hieß Glocke Gesang, fast gleich. Und ich habe mal die Möglichkeit gehabt, eine Klangperformance mit den Kirchenglocken meiner Dorfkirche in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, zu gestalten, und war eben inspiriert von dieser Mischung aller Glockenklänge, gerade wenn es ein Folgeläut gibt und alle Glocken klingen gleichzeitig, und wenn man so ein bisschen entfernt ist, hört man gar nicht mehr so die Anschläge, sondern nur noch so diese Klangwolke, die irgendwie über dem Dorf schwebt. Und das wollte ich irgendwie herstellen, und habe dann die Kirchenglocken von Hand bespielen lassen. Ich musste da mit so abgedämpften Hämmern so eigene Tools basteln, weil das wirklich tonnenschwere Instrumente sind, und die wurden dann so bespielt auf verschiedenen Positionen, was verschiedene Obertöne herauslockt. Und das war dann eine öffentliche Klangperformance, wo man halt das eigentlich gewohnte Kirchengeläut, das ja die Leute im Dorf sonst jeden Tag hören, mal auf eine ganz andere Art und Weise hört. Und ich fand das ein schönes Klangerlebnis, und es hat mir dann ja die Entdeckung mit diesen Magneten und Vibratoren, solche Klänge auf dem Klavier auch herstellen zu können, das war dann eine schöne Übertragung quasi von den Glocken aufs Klavier, aber derselben kompositorischen Idee.
Zu den Klängen Ihrer Heimat gehört noch etwas sehr Wichtiges, das wir noch nicht erwähnt haben, das ist die Sprache. Die regionale Sprache, die Mundart. Ich vermute, es ist in der Schweiz nicht anders als in den Bergen in Österreich, von Tal zu Tal verschieden, manchmal sogar von Dorf zu Dorf, mit kleinen Unterschieden oder sogar größeren Unterschieden.
Genau, also das ist in der Schweiz wirklich noch, das wird noch sehr gepflegt, so diese Dialektkultur. Und gerade im Kanton Obwalden, das ist auch ein sehr schöner, ein sehr gesanglicher Dialekt, und ja, wo wirklich durch das die Dörfer zum Teil auch noch sehr abgeschnitten waren, zumindest früher voneinander. Das eine ist vielleicht in einem Seitental und das andere ist dann am See. Haben sich auch die Dialekte sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also bei den alten Dialekten kann man wirklich noch unterscheiden, quasi, ja, der kommt jetzt von diesem Dorf, der kommt jetzt von diesem Dorf. Heutzutage ebnet sich das natürlich langsam ein. Wie auch in Österreich ist die Dialektkultur ein bisschen am Kämpfen, um sich, ja, um ihre Dialekte zu erhalten. Aber ich finde es das auch ein Kulturgut, die Sprache, weil es auch sehr viel Musikalität beinhaltet und irgendwie auch etwas aussagt über die Klangwelt dieser Region.
Sicher auch etwas, worauf man sich bezieht, woran man sich erinnert, wo man sich zu Hause fühlt oder was auch verbindet. Sie beziehen Texte auch mit ein in Ihre Kompositionen, sind manchmal Ausgangspunkt für Stücke.
Genau, also ich setze mich viel mit Sprache auseinander. Ich bin auch in einer sehr sprachaffinen Familie gewachsen. Meine Mutter ist Logopädin und mein Vater war Mundart-Hörspielregisseur. Von dem her war Sprache natürlich immer präsent und ist auch in meiner Musik präsent. Ich suche immer andere Wege, sie einzubauen, weil ich nicht gut singe, leider. Und das ist jetzt nicht ein guter Weg, quasi gesanglich Texte zu performen, aber sie dienen immer wieder als Inspiration für Stücke. Ich vertone auch immer wieder Texte, ich performe manchmal Texte zu Musik und mache Musik zu literarischen Anlässen für Theaterproduktionen oder so. Also ja, die Auseinandersetzung mit Sprache ist immer da und ist etwas, was mir sehr nahe liegt, ja.
Einen solchen Text haben Sie jetzt vorbereitet, den Sie auch für eine Theaterproduktion, glaube ich, ursprünglich, beziehungsweise die Komposition dazu, gab es ursprünglich für eine Theaterproduktion, wenn ich jetzt richtig orientiert bin.
Jein. Wir hören jetzt dann zwei Stücke nacheinander. Ja. Das erste beruht auf einem Text von meinem Onkel, der hieß gleich wie ich, Julian Diller. Und der war Mundartdichter. Also ich sage schon, ich komme aus einer sprachaffinen Familie. Er hat Mundartlyrik geschrieben, ja, als einer der Pioniere in der Schweiz, so in den 60er, 70er Jahren. Und er wäre jetzt 100 geworden, er ist leider schon länger gestorben. Und ich habe zu einem Anlass für ihn mehrere Texte von ihm vertont und werde jetzt danach einen davon zeigen. Danach gehe ich direkt über in ein Stück, das tatsächlich für eine Theaterproduktion entstanden ist, «Von innen nuise», heißt das Stück und hieß auch die Theaterproduktion.
Von innen nach außen.
Von innen nach außen, es heißt auch von Herzen, es heißt auch ehrlich, genau. Also. Und das ist dann ohne Text, beruht aber auch auf einem Text, also genau, es war ein Chorstück ursprünglich. Also wir hören «Hinne dra» und dann «Von innen nuise».
«Hinne dra» für die nicht alemannisch Aufgewachsenen.
«Hinne dra» heisst «dahinter». Ich kann vielleicht, es sind wenige Worte, die vorkommen in dem Text, ich kann die alle kurz übersetzen. «Ane dra» heisst «daneben». «Drunter tunne» heisst «darunter». «Obedra» ist «oben». «Vorne dra» ist «vorne» im Vordergrund. «Teifi» ist die Tiefe. Und der Rest sollte dann verständlich sein, hoffe ich.
Hinne dra, ane dra, drunter tunne, ane dra, hinne dra, i 100 Stunde find me das, was nit oben dra. Find me das, was nicht vorne dran, was aus der Teife, aus der Teife. Hinne dran, ane dran, drunter tunne, ane dra, hinten dran. In 100 Stunden findet man das, was nicht oben dran. Findet man das, was nicht vorne dran. Was aus der Teife, aus der Teife, was aus der Teife funkelt.
Vielen Dank, Jule Diller. Ich traue mich jetzt nicht, den Namen des Stückes zu sagen. Von innen heraus jedenfalls. Kommt mir fast vor wie ein Mikrokosmos, wo so vieles zusammenkommt. Die Klangwelt, von der wir vorher gesprochen haben, aber auch Elemente von dem, was man vielleicht in einem etwas engeren Sinn Jazz nennen würde. Und da drängt sich geradezu die Frage auf, was sie alles beeinflusst hat oder was sie auch dazu gebracht hat, letztlich in Richtung Jazz zu gehen musikalisch. Gab es da Inspirationen, Erlebnisse?
Ja, ich denke, die erste Etappe war gar nicht am Klavier, sondern mein Erstinstrument. Also ich habe mich immer sehr für Musik begeistert und habe auch früh ein Instrument begonnen, aber das war Schlagzeug. Und für mich war immer klar als Kind, ich möchte unbedingt Schlagzeug spielen. Also ein anderes Instrument hat mich zuvor gar nicht interessiert. Ich habe dann auch, sobald es ging, Unterricht bekommen und war wirklich ein sehr begeisterter Schlagzeuger. Ich habe dann mehr so aus Zufall, weil meine Schwester schon Klavier gespielt hat und meine Mutter, und es stand ein Klavier zu Hause, hat meine Mutter gesagt, nimm doch auch noch Klavierunterricht. Ich war eher ein bisschen hyperaktiv und musste immer beschäftigt werden. Und darum habe ich dann noch mit Klavier begonnen. Zunächst eigentlich ich habe es ganz gern gemacht, aber mein Herz war eigentlich immer beim Schlagzeug. Und es war dann schon die Entdeckung des Jazz, was dann so ein bisschen mich überschwappen ließ zum Klavier. Vor allem, also es gab einen prägenden Klavierlehrer, der kam gerade frisch von der Jazzschule, war voller Begeisterung, hatte viele tolle Projekte, und es war für mich auch zum ersten Mal so ein Vorbild, weil es gibt wirklich in Obwalden keine Jazzszene, und ich hatte eigentlich keine Vorbilder, oder es war jetzt Musiker werden hieß für mich Klavierlehrer werden, also ich so Berufsmusiker, ich hatte da gar keine Beispiele dafür, und das war dann ein erstes Beispiel dieser Klavierlehrer, und habe ich dann erst angefangen, aber das war vielleicht so mit 16, 17 Jahren so angefangen, ein bisschen ernsthafter Klavier zu spielen, habe dann eben auch dann den Vorkurs und dann das Bachelorstudium für Jazzklavier gemacht. Und ich glaube aber, durch das ich so spät zum Klavier gekommen bin, ist diese Schlagzeugvergangenheit immer noch ein bisschen präsent geblieben und hat wahrscheinlich auch bewirkt, dass ich das Klavier auch sehr perkussiv einsetze und eben gerne auch mit irgendwelchen Schlägern oder so darauf hantiere, weil ich mich das einfach noch von meiner Schlagzeugzeit her gewohnt bin, das zu tun.
Ja, das ist aufgefallen während des Stücks. Da soll der Name genannt werden des Klavierlehrers?
Josquin Rosset, ein sehr toller Pianist aus St. Gallen, und ich nehme nicht an, dass er sich das anhört, aber wenn du das tust, Josquin, danke.
Wer weiß. Obwalden, ich habe aus Neugier nachgeschaut, hat weniger Einwohner als die meisten Bezirke in Wien. Ungefähr gleich viel wie der Bezirk, in dem wir jetzt sprechen, die Wieden. Also nicht verwunderlich, wenn es dort keine große Jazz-Szene gibt.
Absolut, ja.
Aber es erklärt auch, warum sie...
Aber gut recherchiert.
Aber es erklärt auch, warum sie dann weggehen mussten, doch für zur Ausbildung und auch, um musikalisch aktiv zu sein.
Ja, schlussendlich schon. Ich ging eigentlich nicht gerne weg, weil ich finde es sehr schön dort. Ich mag den Ort, ich mag die Leute, ich fühle mich eigentlich sehr zu Hause dort, aber so zu merken, gerade irgendwie hier in Wien, wie dann doch irgendwie sehr viel kulturelles Leben plötzlich da ist, wie viel Inspiration, auch wie viele Kolleginnen und Kolleginnen, von denen man Inputs bekommt und neue Ideen, das hat mich dann schon auch sehr für die Stadt begeistert.
Wir werden noch von Ihnen sprechen, aber das heben wir uns für die letzte Viertelstunde auf. Ich möchte gerne noch bei Ihrem Solo-Album bleiben, weil da auch, kommt mir vor, sehr viele interessante Gedanken dahinter stecken. Das beginnt beim Wort, oder vielleicht ist umgekehrt der Titel, das Ergebnis dieser Prozesse, ein Wort, in dem sehr viel drinsteckt. Das Album heißt Solitude, Also Französisch, wenn man will, oder fast Französisch. Da steckt sehr viel drin. Solitude wäre die Einsamkeit oder das Alleinsein auf Französisch. Aber ich glaube auch anderes.
Genau. Ja, generell, ich mag Worte auch. Ich mag die Bedeutung von Worten und ich mag es irgendwie, mit Worten herumzuspielen, dass sich die Bedeutung verschiebt. Und das war auch beim Wort Solitude so. Ich bin gar nicht darauf gekommen wegen der Einsamkeit, sondern ich habe mich eigentlich gefragt, so mein Soloalbum, was ist das eigentlich? Grundsätzlich sind es Etüden, weil ich habe alles live gespielt und es war ein bisschen ein Etüdencharakter, das alles gleichzeitig spielen zu können. Und ich habe gedacht, eigentlich sind es Solo-Etüden. Und da ist mir aufgefallen, das klingt eigentlich wie Solitude. Und darum ist dann aus Solo-Etüden Solitude geworden. Und das Schöne, was ich dann im Nachhinein auch entdeckt habe, ist, dass das Wort Sol, Erde, Grund, Boden bedeutet. Und gerade wenn man sich so mit den eigenen Wurzeln auseinandersetzt und ich auch immer eine Musik anstrebe, die sehr erdig ist, die irgendwie geerdet ist, war es eine wunderbare Fügung, dass es eigentlich, also man kann es dann wörtlich übersetzen in Bodenstudien oder Erdstudien. Ich habe es dann ein bisschen weiter getrieben in Bodenproben, radikale Reflexionen, weil radikal von Radix, von der Wurzel herkommt. Und archäologische Studien, also da geht auch wieder eine Welt auf, die, ja.
Sie haben in Ihrer auch sehr schön, wie ich finde, sehr schön gestalteten CD auch Zitate, die vielleicht ein bisschen zum Ausdruck bringen, die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigt haben während der Arbeit daran oder auch den Prozess vielleicht ein bisschen deutlich machen. Sie schreiben da, oder Sie zitieren besser gesagt Wolfgang Pauli, den Physiker. Und er schreibt, eine Sache immer wieder hervorzunehmen, über den Gegenstand nachzudenken, sie dann wieder beiseite zu legen, dann neues Material zu sammeln und dies, wenn nötig, durch viele Jahre fortzusetzen. Wenn überhaupt, kann nur so etwas dabei herauskommen. Das schreibt Wolfgang Pauli über wissenschaftliche Forschung. Aber ein bisschen so ist das, glaube ich, auch eine künstlerische Forschung, die Sie...
Genau, also ich mag sehr eigentlich so den forschenden Aspekt. Also ich suche gerne nach neuen Klängen am Klavier und darum interessiere ich mich auch sehr für Forschung. Und ich lese immer wieder Bücher eben von Physikern zum Beispiel, von Wolfgang Pauli oder Werner Heisenberg. Und ich finde das immer eine spannende Parallelwelt, wie die so vorgehen, was die so denken. Und ich fand es wunderbar, dass ein Physiker, also ein rationaler Mathematiker, von dem man denkt, okay, der setzt sich hin und der rechnet sich das aus und entweder stimmt oder stimmt nicht, da ist alles klar, dass einer schreibt, es braucht vor allem Zeit. Man muss lange Zeit haben und sich mit etwas beschäftigen, dann es wieder auf die Seite legen und dann wieder ein bisschen und dann kommt es dann schon. Und ich mag auch sehr diese Herangehensweise beim Komponieren, beim Klavierspielen. Also ich setze mich nicht hin und komponiere was und das ist in 5 Minuten fertig, sondern ich mag eigentlich die lange Auseinandersetzung. Also auch die Stücke auf diesem Album, das sind Stücke, die schon länger entstanden sind in anderen Kontexten, die ich irgendwie weitergetragen habe und dann zum Teil mit Bands gespielt habe, dann zum Teil solo und ja, über viele Jahre, die sich irgendwie entwickelt haben. Und es ist für mich auch so ein Graben, da sind wir wieder bei der Erde, so ein Graben, was es eigentlich ist, was so quasi der Kern dieser Stücke oder der eigenen Ausdrucksweise oder was auch immer dann ist.
Und wie würden Sie beschreiben oder versuchen in Worte zu fassen, was es ist, dem Sie auf der Spur sind?
Das weiß ich nicht und das vielleicht möchte ich das gar nicht wissen, weil dann wäre es ja irgendwann zu Ende. grundsätzlich gibt es Dinge, also Dinge in jedem von uns, wo man merkt, auf die man immer sucht, weil man merkt, die machen mich aus. Oder gerade wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, kommt immer die Frage auf, wer bin ich und was macht mich denn aus? Und eben, was sind die Dinge, die mich geprägt haben? Und ich komme da immer wieder auf Sachen, es kommt immer wieder ein Puzzlestein dazu, wo ich merke, jetzt bin ich mir ein Stück näher gekommen. Und ich glaube, das Ziel wäre, ich möchte es gar nicht in Worte fassen können, wenn ich irgendwann eine Musik spielen kann, wo ich sagen kann, bin zu 100% ich und da ist irgendwie alles drin, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also ich muss dann nicht sagen können, dass ich muss es dann nicht benennen können oder so. Aber diese Suche, das finde ich etwas extrem Spannendes, weil das, glaube ich, dann auch die Musik schlussendlich sehr eigen macht oder sehr persönlich und was auch dann eine persönliche Ausdrucksweise ausmachen kann, die ja vielleicht irgendwie dann nur zu mir gehört oder nur zu der Person, die das dann gefunden hat.
Wollen wir wieder einen musikalischen Baustein, oder möchten Sie wieder einen musikalischen Baustein hinzufügen?
Sehr gerne. Das Puzzle weiter spielen.
Ja, was steht als nächstes auf der...
Genau, wir hören ein paar Stücke, die ich mit kurzer Pause dazwischen auch aneinander hängen werde. Zum Soloalbum muss man vielleicht sagen, ich habe das in zwei Zyklen aufgebaut. Also ich habe eigentlich alle Stücke irgendwie zusammen, so als Kontinuum zusammengefügt und mit Themen verbunden. Und das, die nächsten paar Stücke basieren eigentlich oder gehen aus von einem Stück, das heißt «Der letzte Schnee». Das spiele ich dann am Anfang, das Thema, und dann geht es ein bisschen weiter. Und ich werde dann auch noch zum Akkordeon greifen, das auch Teil des Solo-Programms ist.
Wunderbar.
Thank you.
mehrere Stücke in einem, ein Impromptu. Zuerst war es der Schnee, die Schneeschmelze.
Der letzte Schnee.
Ja, dann Impromptu Nummer 5 und Hymnia Nummer 6. Es fällt auch auf dem Album. Man muss es eigentlich in einem durchhören.
Genau, tut mir auch leid für die Lücke, wo es natürlich einlädt zum Dazwischenklatschen. Normalerweise bemühe ich mich eben um so fließende Übergänge, aber ich muss heute radiotaugliche Versionen machen, die notfalls schnipselbar sind. Und darum habe ich da bewusst ein paar Pausen dazwischen gelassen.
Etwas, was mir auffällt, Ihnen vielleicht auch beim Zuhören, ist, dass es bei Ihnen oft so eine Pendelbewegung gibt von sehr lebhaften, rhythmischen, perkussiven Passagen, dann wieder zu sehr ruhigen, geradezu meditativen. Beides scheint wichtig für Sie oder für Ihre Musik.
Ja, ich glaube, ich brauche immer beides. Ich brauche auch irgendwie den Kontrast manchmal, wenn ich kann wirklich sehr gut eintauchen in sphärische Klangwelten, aber irgendwann brauche ich dann wieder auch für mich irgendwie, damit ich nicht, keine Ahnung, einschlafe beim Konzert, brauche ich dann irgendwie wieder einen Kontrast, und ich setze das auch sehr gerne, um irgendwie die Musik oder das Konzert oder die Geschichte spannend zu behalten und auch, ja, wenn man in eine Richtung geschlagen hat, auch wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und es war auch eine Entscheidung halt auf diesem Album, das so zu machen, wirklich auch diese Vielseitigkeit, die sich daraus ergibt, so zu belassen, weil ich hatte auch die Diskussion mit einem Label, die gesagt haben, ja, so all diese Klangkunstsachen finden wir super, aber all die pianistischen Sachen können wir die nicht weglassen und so ein reines Klangkunstalbum machen. Und ich habe dann wie gemerkt, nein, irgendwie gehört für mich beides dazu, dass es irgendwie ich bin.
Ein Soloalbum ist ja auch ein Statement, beziehungsweise man ist da eigentlich ganz radikal, Sie haben vorher auch das Wort radikal verwendet, auf sich selbst zurückgeworfen. Also es gibt keine Interaktion mit anderen. Man kann sich auch in nichts flüchten, sondern man muss sich auf das konzentrieren, was ist jetzt eigentlich meine Botschaft? Was will ich sagen? Was will ich zum Ausdruck bringen mit der Musik?
Ja, das ist das Schöne daran und das ist auch das große Problem daran. weil ich habe das ein bisschen unterschätzt, was das auch mit einem macht, wenn man dann so hinstehen muss und sagen, so, das ist jetzt irgendwie mein Solo-Projekt und man kann sich nicht irgendwie hinter eben Bandmitgliedern oder hinter irgendeinem anderen Konzept oder so verstecken. Und ich habe damals, nachdem ich es aufgenommen habe, dachte ich so, ah, das ist stimmig und das fühlt sich gut an und das muss ich jetzt rausbringen. Und es war dann, ja, der Prozess, wenn man dann wirklich auch so das herumschicken muss zu Pressemenschen und eben dann das live präsentiert, das ist schon auch irgendwie gar nicht so einfach, habe ich gemerkt. Aber es ist auch etwas Schönes, wenn man mal wirklich so das ausdifferenzieren kann, was man sagen möchte, auch wirklich so ein bisschen ins Detail gehen kann und diese Entscheidungen selbst treffen. Und was ich natürlich sehr mag, gerade am Klavier, so dieses Orchestrale, also dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt kein Schlagzeug, wie baue ich mir ein Schlagzeug, weil ich brauche da einen Groove oder da möchte ich irgendwie lange ausgehaltene Töne, wie kann ich das am Klavier bewerkstelligen und so diese Suche dann, das irgendwie möglich zu machen, was eben dann auch diesen Etüdencharakter ausmacht, das ist irgendwie das Schöne dann an so einer Entstehungsarbeit.
Sind Sie eigentlich ein Einzelgänger?
ich glaube nicht. Also ich schätze mich als eigentlich sehr netten und geselligen Menschen ein. es ist so, dass ich tatsächlich manchmal das Alleinsein brauche. Also viele haben auch irgendwie reagiert, Solitude und so, Alleinsein, Einsamkeit, das ist sicher ein ganz trauriges Album. Und für mich ist das eigentlich nicht so. Also ich brauche das Alleinsein, eben auch die Reflexion, das Setzen lassen von Gedanken, eben auch überhaupt das Nachdenken, das ist für mich eigentlich nur im Alleinsein möglich. Und ich merke auch immer, wenn irgendwie zu viel los ist, wenn ich nur unter Leuten bin, dass mir das manchmal dann fehlt und dass ich dann wieder diese Zeiten brauche, wo ich einfach mit mir bin und irgendwie wieder ein bisschen auf den Boden komme. Also für mich ist jetzt das Alleinsein, was aus dem Titel herausspricht, nicht irgendwie etwas ganz Schweres oder Schwieriges, sondern etwas, was ich immer wieder brauche und was ich auch sehr empfehlen kann.
Sie haben ja davon abgesehen auch ein zweites Leben, in dem Sie ganz und gar nicht alleine sind, sondern mit einigen Musikerinnen und Musikern, die in den letzten Jahren sehr aktiv waren, auch in der österreichischen Jazzszene zusammenarbeiten. Vielleicht an erster Stelle zu nennen ein Quintett namens Chuff Drone, war auch schon hier im Radiokultur hast du Gast und schon gelegentlich auf Ö1 zu hören. Da spielen sie mit Lisa Hofmanninger, Saxophonistin, mit Judith Ferstl, der Bassistin, mit Judith Schwarz am Schlagzeug. Mit beiden Judiths haben sie auch andere.
Robert Schröck, bitte nicht vergessen.
Robert Schröck wollte ich gerade sagen. Ja. Aber mit beiden Judiths haben sie auch dann noch andere Projekte.
Genau, also Chuff Drone war auch ein bisschen der Grund, warum ich nach Wien gekommen bin. Also ich habe einzelne Musikerinnen der Band schon gekannt und ich konnte dann da einsteigen und das war für mich wie ein guter Startpunkt in Wien und ist für mich nach wie vor, also diese Band ist für mich nach wie vor so eine Basis, so musikalisch wie auch sozial, weil ich bin mit allen sehr gut befreundet und
es scheint mir ein sehr bemerkenswertes Ensemble, in dem jeder gleich wichtig scheint, jeder steuert auch Kompositionen bei.
Genau, also es ist wirklich wir verstehen uns als sehr stark als Kollektiv. Es ist wichtig, dass alle Kompositionen beisteuern können, dass sich auch im Prozess, im Arrangierprozess alle einbringen können, dass es auch auf der Bühne sehr gleichberechtigt zu und her geht. Und das war irgendwie auch für mich sehr schön, ein sehr schöner Start, weil von Anfang an, wie ich da eingestiegen bin in der Band, war es, hey, wir möchten, dass du so spielst, wie du spielst und denkt dir doch da was aus oder hast du Ideen und auch bring deine Stücke, also da ist unglaublich viel, die haben mich alle unglaublich gepusht und mir irgendwie Mut gemacht, auch da mich einzubringen und das hat mir sehr geholfen, auch irgendwie meine musikalische Sprache anzufangen, so ein bisschen auszudifferenzieren und gewisse Sachen festzulegen. Und das Solo-Projekt war dann wie ein weiterer Schritt. Und es freut mich sehr, dass jetzt auch eben mit Judith Ferstl, mit der Bassistin, habe ich auch ein Duo. Mit Judith Schwarz, mit der Schlagzeugerin, habe ich noch ein Trio, das heißt Other Mother. Und da entstehen langsam, so der Baum wächst weiter.
Bei dem Trio ist vielleicht interessant zu erwähnen, ist auch ein Synthesizer-Spieler dabei.
Genau, da ist Arthur Fussi, der ein Analog-Synthesizer, Modular-Synthesizer spielt. Und,
etwas, was Sie nicht machen.
Genau, das ist für mich eigentlich eine super spannende Zusammenarbeit, weil ich für mich wirklich das Credo habe, rein akustisch zu spielen und ich habe, ich möchte auch keine Loops einsetzen oder so, also ich habe mir da einen gewissen Rahmen gesetzt. Und es ist aber super inspirierend, mit einem rein elektronischen Instrument zusammen zu spielen und da auch zu sehen, wo sind da die gemeinsamen Punkte, wie kann ich Sounds von diesem, wie kann ich quasi elektrische Sounds erzeugen, wie kann auf der anderen Seite ein Modular-Synthesizer akustischer klingen und wir sind da sehr viel daran am Arbeiten, so einen gemeinsamen Bandsound oder fast so eine Art Meta-Instrument gemeinsam zu kreieren, wo wirklich alle Klänge von allen kommen können.
Vielleicht hören wir das ein anderes Mal. Jetzt hören wir noch etwas von Ihnen.
Genau, ich muss kurz auf meine Notizen schauen.
Ja, ich habe notiert, glüht, also wieder Geläute, aber Nummer 3, Pilger.
Genau.
6.
Oh, ich,
ich höre schon. Fans im Publikum.
Ich höre schon Leute, die es kennen.
Wunderbar. Und dann gäbe es genau. Eventuell noch eine Zugabe.
Für genau, mal schauen,
Interesse besteht,
ob noch Zeit ist.
Ja.
Genau, also wir haben, die CD besteht aus 2 Zyklen. Wir haben mit dem ersten Zyklus begonnen, waren dann beim zweiten und enden jetzt quasi beim Ende des ersten Zyklus, also wieder so ein Bogen geschlossen. Und genau, also das Glüht ist wieder ein Thema und der Pilger, da kann man vielleicht noch sagen, das ist inspiriert von Niklaus von Flüe, das war ein Einsiedler und Mystiker, aus Obwalden, wo ich aufgewachsen bin. Und der hatte besondere Visionen oder Träume. Und das Stück Pilger ist von einer seiner Visionen, nämlich der Pilgervision, inspiriert. Mhm. Und ich werde jetzt kurz ein bisschen präparieren müssen und dann okay. Geht's los.
Thank you.
Ich finde es schon ganz erstaunlich, was alles an Klängen entsteht in so einem Pianino und eben in der Klangforschung von Jule Diller. Also, weil wir vorher auch von Reduktion gesprochen haben. Aus dieser Reduktion kommt dann eine ganze Menge eigentlich an feinen Unterschieden und dann so ein richtiges Bouquet geht auf.
Ja, vielleicht sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, wo ich gesagt habe, dass es im Kanton Obwalden so unglaublich viel Stille gibt. Und ich arbeite auch viel mit der Stille in meiner Musik. Und wenn man es mal schafft, Stille zu schaffen oder die Elemente so runterzubrechen, dann kann man auch mit sehr feinen Unterschieden schaffen und einen großen Effekt erzeugen. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. So mit wie wenig quasi kann man dann wie viel anstellen.
Ja, das klingt schon fast nach einem schönen Schlusswort. Es gibt die Möglichkeit, das Forum zu nutzen für Ankündigungen. Gibt es in nächster Zeit Konzerte oder andere Veranstaltungen?
Ja, eine Ankündigung kann ich sicher machen, und zwar mit der besagten Band Chuff Drone. Mhm. Werden wir am kommenden Montag in den Amann-Studios in Wien ein Live-Album aufnehmen, also mit Publikum, und ich lade herzlich dazu ein.
Entschuldigung, welche Studios sind das?
Die Amann-Studios, das ist ein Aufnahmestudio im 7. Bezirk in Wien, und wir werden dort ein Album aufnehmen oder die Aufnahmen dieses Konzerts als Album rausbringen, und zwar bei der Edition Ö1. Da sind wir wieder beim Sender.
Ja, das freut uns. Ja, also am kommenden Montag gibt es Gelegenheit, die Band kennenzulernen, wer sie noch nicht kennt.
Genau, und für mein nächstes Solokonzert muss man in die Schweiz reisen. Das ist dann am 29. April an den Stanzer Musiktagen.
An wen?
An den Stanzer Musiktagen. Also nicht das österreichische Stanz, sondern das schweizerische Stanz.
Ja, schön. Auch dieses Programm?
Also genau, ja. Auf einem Flügel dann.
Mhm. Ja, danke, dass Sie heute mit dem Pianino vorlieb genommen haben. Jule Diller ist extra hergekommen, hat zweimal sogar, einmal zu einer kurzen Besichtigung, und dann hat er sich einen Vormittag hergesetzt, und um sich mit dem Klavier wirklich anzufreunden, weil, und auch zu sehen, was ist anders als an anderen Klavieren, an denen sie bis dahin gespielt haben.
Genau, das ist ein bisschen das Problem halt als Pianist, dass man nie auf seinem eigenen Instrument spielt, und solange man sich nur auf die 88 Tasten, sind das 88?
Ja.
Beschränkt, ist das nicht so ein Problem, aber sobald man dann in den Innenraum geht, da sieht man, da ist immer alles anders. Und die Seiten sind anders aufgeteilt, die Balken sind unterschiedlich, und darum brauche ich immer da ein bisschen Zeit, um mein Gegenüber kennenzulernen.
Mhm. Ja, klingt fast nach einem lebendigen Wesen. Das
absolut. Also für mich, für mich auf jeden Fall, und auch wenn man mit Klavierstimmern redet zum Beispiel, die reden wirklich sie sagen wirklich, dass Klaviere lebende Lebewesen sind. Ich hatte einmal einen Klavierstimmer, der hat immer von seinen Flügeln oder Klavieren in Pflege geredet, also wie ein Arzt. Von dem her, ja.
Ja, wir wären eigentlich am Ende des offiziellen Teils sozusagen. Wir könnten hier Schluss machen. Ich würde Sie auch einladen, dass Sie nicht gleich weglaufen, wenn Sie noch mit Jule Diller sprechen möchten.
Ich habe auch ein paar CDs mit.
Tatsächlich, ja. Aber falls Interesse besteht, Sie hätten noch ein Stück vorbereitet.
Ja, ich hätte eine kleine Zugabe, wenn das Bedürfnis da ist. ich glaube, es ist ein guter, lockerer Rausschmeißer und heißt... ein Stück, das ich übrigens auch mit Chuff Drone spiele, das heißt Sein und Haben.
Sein und Haben. Vielen Dank, Joel Diller, für diesen, wie immer, aber auch immer wieder besonderen Abend. Also immer wieder ergibt sich hier im Rahmen dieser Veranstaltungs- und Sendereihe etwas ganz Unerwartetes und eine ganz neue Facette. Das ist sehr schön zu erleben. Und vielen Dank auch an Martin Leitner für die Tontechnik, an Martin Rieha, für die Assistenz, an Dieter Hausleitner für das Licht und das, die Videoprojektion, an Nicole Potier vom Radio Kulturhaus für die Produktion und am wichtigsten Ihnen allen fürs Interesse und fürs Kommen und fürs Hören, wenn Sie uns im Radio verfolgen. Wiederhören.